bewegen uns wir jetzt zum Pulaha Ashram, das heißt dem Ort, wo dieser Pula Rishi vor langer, langer Zeit gelebt hat. Und er hat in einem Handbuch vier Regeln, Grundregeln für einen Pilger aufgeschrieben. Das allererste ist, dass ein Pilger versuchen sollte, das, was ihm auf der Pilgerreise widerfährt, als eine Arrangierung von Krishna anzusehen. Mit anderen Worten, nichts ist Zufall. Wenn mir die Schuhe drücken, ja. Wenn ich mein Gepäck verliere, ja. Wenn ich dies oder das erlebe, ja. Was hat das für mich für eine Aussage? Das ist die erste Regel. Alles, was geschieht, als eine Arrangierung des Höchsten zu betrachten. Die zweite Regel ist, dass man eine Haltung der Demut annimmt. Demut im spirituellen Leben bedeutet, dass man sich als eine Seele versteht, ein kleines Teil Krishnas und sich nicht mit den aufgeblähten Konzepten, die man so genommen hat, die persönlichen Welle, ich bin ein Logiker, ich bin ein Vernunftmensch, ich bin ein Gefühlsmensch, was immer wir für Identifikation als Welle um uns herum gebaut haben, haben nichts mit dem wirklichen Selbst zu tun. Demut bedeutet, eine Sicht der Wirklichkeit anzunehmen, dass man sich als eine spirituelle Seele sieht. Die dritte Regel für einen Pilger oder eine Pilgerin ist Einfachheit. Wenn man auf einer Pilgerreise versucht, große Arrangierungen zu haben, große Möglichkeiten zu haben, ist das nicht so von Vorteil. Wir sollten sagen, ich liebe Sie, Frau Einfachheit, und Sie mit Freude umarmen. Das ist gut. Es tut uns wohl, diese Einfachheit auf einer Pilgerreise. Und die vierte Regel für einen Pilger ist, dass er sich in seinem Geist versucht, auf Krishna zu besinnen. Ganz besonders kann das für uns bedeuten, dass wir die vielen negativen Gedanken, die sich entwickeln, wenn wir in einem Kulturschock sind, wie die Leute leben, dass uns vielleicht jemand auf die Hühneraugen getreten ist oder uns vielleicht verletzt hat, dass wir davon Abstand nehmen. Man soll einfach versuchen, in der Zeit die Tinte aus dem Geist zu leeren und die Milch hineinzufüllen. Das ist ein Beispiel, wie Srila Prabhupada es gegeben hat. In der materiellen Atmosphäre ist es oft so, dass so viel Negativität, sprich Tinte, in unsere Gedanken reinkommt und unser Denken beeinflusst. Auf einer Pilgerreise laden wir ganz bewusst nur Krishna ein in unsere Gedanken und nur positive Dinge. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, die vier Grundregeln für einen Pilger sind, zunächst einmal alles als Arrangierung Krishnas anzunehmen. Das zweite ist, alles als, wie soll ich mich ausdrücken, eine demütige Geisteshaltung zu entwickeln. Das dritte ist, Frau Einfachheit zu umarmen. Und das vierte ist, im Geiste sich auf Krishna zu fixieren und nicht negative, das heißt tätige Gedanken hineinzulassen. Gut. Wir bewegen diese Regeln nochmal, sind aufgestellt von demjenigen, der in den Tal legt, dem wir jetzt täglich näher kommen. Hare Krishna. Ich möchte jetzt dazu übergehen, unsere Geschichte, die Geschichte von Maharaj Bharata weiter zu referieren. Ich möchte euch gerne heute inspirieren, sehr aufmerksam zuzuhören an einem Punkt. Ich werde ihn vielleicht für euch mit einem roten Stift umrahmen, diesen Punkt, denn dieser Punkt wird unmittelbar mit der Frage, die schon von unserer Cutterin ausgekattet ist, zusammenkommen. Hast du sie schon angeguckt, die Frage? Noch nicht, aber niemand sagen, bitte, zu diesem Zeitpunkt. So, während Bharata, wir werden sehen, dass jetzt im Leben von Maharaj Bharata etwas eintritt, mit dem wir entweder schon viel zu tun gehabt haben oder mit dem wir unter Garantie in der nächsten Zukunft noch viel zu tun haben werden. geht um das Prinzip der Anhaftung, die sich ganz natürlich für jeden Einzelnen auf dem spirituellen Weg ergibt und wie damit umzugehen ist. Während Maharaj Bharata tief meditierte und chantete im Pulaha Ashram, ereignete sich durch den Willen der Vorsehung Folgendes. Eine Reku trank das klare Wasser des Flusses mit großer Zufriedenheit. Diese Reku war hoch, wie sagt man, trächtig. Und als sie so voller Zufriedenheit trank, brüllte ein Löwe auf, der auf der Jagd war. Löwen, wenn die wirklich brüllen, dann kriegt man es mit der Angst zu tun. Und diese Reku war so verwirrt, dass sie sofort lossprang, um sich in Sicherheit zu begeben. Und während sie sprang, aus der Luft heraus, aus ihrem Sprung heraus, das Rehkitz verlor. War also eine Missgeburt. Das Rehkitz fuhr in den Fluss hinein und die Rehmutter ging weiter und suchte dann in einer Höhle Zuflucht, wo sie dann vor lauter Kummer starb. Maharaj Bharata meditierte und sah das alles. Und was ihm auffiel, war, dass das Rehkitz jetzt ohne Mutter war. So stürzte er sich in den klaren, eiskalten Fluss hinein und schnappte sich das Rehkitz und brachte es aus dem Fluss in Sicherheit. Der Bharata dachte bei sich, ich habe der ganzen Welt entsagt. Ich habe meinen Kindern entsagt. Ich habe mein Königreich entsagt. Ich habe nichts, aber auch gar nichts mehr. Aber dieses Rehkitz ist jetzt zu meinem Vater geworden. Es ist zu meinem Kind geworden. Was soll ich tun? Er nahm denn das Rehkitz auf und zog es groß. Und während es groß zog, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein kleines Haustier gehabt habt, vielleicht ein Hund oder eine Katze, entwickelte er große Anhaftung an das Rehkitz. Also wirklich große Anhaftung. Ich möchte euch gerne darüber vorlesen. Allmählich fühlte Maharaj Bharata eine große Zuneigung zum Reh. Er gab ihm Gras, um es groß zu ziehen und zu pflegen. Und er war immer bedacht, es vor den Angriffen der Tiger und anderer Tiere zu schützen. Wenn es danach verlangte, streichelte er es. Und auf diese Art und Weise versuchte er immer, ihm Annehmlichkeiten zu bereiten. Manchmal küsste er es vor Liebe. Weil Maharaj Bharata daran angehaftet war, das Reh groß zu ziehen, vergaß er die Regeln und Vorschriften für den Fortschritt im spirituellen Leben. Und allmählich unterließ er es, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren. Nach wenigen Tagen hatte er seinen ganzen spirituellen Fortschritt vergessen. Das ist eine große Gefahr, die wir als Devotis und auch als die innerhalb einer Tempelgemeinschaft leben oder auch außerhalb berücksichtigen mussten. Während wir mit der materiellen Energie umgehen, kann es vorkommen, dass wir so starke Anziehungen entwickeln, dass wir plötzlich Schwierigkeiten haben im spirituellen Leben. Könnte mir jemand von eurer Erfahrung sagen, was passiert, wenn man materielle Anhaftung in einem Maße entwickelt, wie es hinderlich ist für den spirituellen Fortschritt?
Ja, dann zum Beispiel abgelenkt, aber man kann sich nicht so konzentrieren.
Das Chain ist abgelenkt, man kann sich nicht konzentrieren. Eine Sache, die gesagt wird, ist, man verliert sofort den Geschmack am spirituellen Leben. Man hat keinerlei Lust mehr auf seine Runden. Man hat keine mehr Lust mehr auf die Gemeinschaft mit Gott geweiht. Das Herz wird schwarz. Ich spreche jetzt von materiellen Anhaftungen, die hinderlich sind. Jeder von uns braucht ein gewisses Maß von materiellen Dingen. Ein bestimmtes Maß von Essen, ein gewisses Maß von Schlafen, ein gewisses Maß von Kleidung und so weiter, Partnerschaft vielleicht und dergleichen mehr. Aber wenn wir das in einem Maß, es wäre heiß, dass ein Mensch, der zu viel Entsagung praktiziert, der kommt bestimmt zu Fall. Bestimmt. Der wird ein Klemmi. Nicht verklemmt und wird komisch, hart und ein unangenehmer Zeitgenosse. Gibt es viele. Hat man schon oft gesehen. Aber wenn man auf der anderen Seite zu viel von der Materie nimmt, kommt man auch zu Fall. Wir alle müssen uns auf unsere Art und Weise mit dem Begriff der Loslösung auseinandersetzen. Ganz wichtig. Ich hatte heute Morgen vom Vyasadeva ein Vers studiert, der sagt, zu viel Entsagung und zu viel Nachlässigkeit, beides führt zum Fall. Haribo. Das Erste, was eben passiert ist, dass man einen groben Geschmacksverlust erlebt. Und wenn das im früheren Leben der Geschmack nicht mehr da ist, wird alles zur Qual. Dann wird alles zur Qual. So, ich möchte euch ein bisschen von Prabhupadas Erläuterung vorlesen. Ich möchte euch vorher noch die Psychologie von Maya erzählen. Wenn man ein bisschen mit der materiellen Energie spielt, kommt die materielle Energie noch mehr zu einem Rand und wird ein mehr Besitz ergreifen. Das Beispiel, was ich einmal gehört habe und was mir sehr einleuchtet, ist das Beispiel von dem Araber, der ein Lieblingskamel hatte. Dieses Kamel nahm er mit sich auf die Reise und in einer kalten Wüstennacht sagte er einmal zu dem Kamel, zu mir jetzt ein Zelt aufschlagen, du bleibst bitte draußen. Das Kamel sagte zu ihm, es ist so kalt, lass mich wenigstens das Maul in das Zelt reinhalten. Wenn das Maul so kalt ist, das ist einfach, den kann man so schlecht sprechen und überhaupt. Der Araber sagte, gerne, aber sprech nicht, denn du stinkst aus dem Maul. Gut, so nach einer halben Stunde sagte das Kamel, hallo, hallo. Ja, was ist denn? Kann ich nicht wenigstens den Hals im Feldgiebel passieren? Denn das ist ein ungenutzter Space, der ist sehr warm und jeder weiß, wenn der Hals sich erkältet, ach, das fiel auf die Lungen und das ist gemein einfach. Gut, dann parkiere dein Hals in den Feldgiebel da oben. Nach einer weiteren Stunde sagte es zu mir, nur noch ein kleiner Punkt. Kann ich meine Füße bitte in das Zelt stellen? Das war gerade zum Eingang hin, wo deine Füße stehen. Denn jeder weiß, dass Erkältung in den Füßen beginnt. Ich bin also so mit meinen vielen Füßen und dann tu eben auch noch deine Füße rein. Jetzt sei aber ruhig, sonst ist die Nachtruhe gestört, sagte der Araber. Und es ging also weiter und weiter, bis schließlich das Kamel im Zelt war und der Araber flatternd außerhalb des Zeltes lag. So passiert Maya. Also aktiviert sich Maya. Wenn ihr mit den kleinen Dingen anfängt und die zu einer Lebensphilosophie mit integriert, werdet ihr immer wieder und wieder erleben, wie die materielle Energie mehr Platz in eurem Leben einnimmt. Das ist ihr, so ist sie gemacht, das ist der Plan. Wenn wir mal kleine Ausrutsche haben, wenn wir mal nicht so strikt sind, das ist kein Problem, das übersieht Krishna. Aber wenn wir daraus eine Philosophie machen, das ist schon okay, moderne Zeiten, dann werden wir sehen, wie Maya mehr und mehr in unser Leben reingehen und wir schließlich das Kostbarste verlieren in unserem Leben. Eine Königin, die Bhakti erst zu Bhakti macht. Diese Königin heißt Ruchi, Wohlgeschmack. Ich möchte gerne Prabhupadas Erläuterung hier vorlesen. Aus Maharaj Bharatas Leben können wir ersehen, dass wir bei der Ausübung unserer Fürsorgepflichten sehr achtsam sein müssen, indem wir die Regeln und Regulierungen befolgen und den haltischen Amarmantra chanten. Wenn wir versäumen, dies zu tun, werden wir letzten Endes, am Ende einer langen Straße, herunterfallen. Wir müssen morgens früh aufstehen, ein Bad nehmen, Mangal Arati teilnehmen, die Bildgestalt verehren, den Krishna Mantra chanten, die vedischen Schriften studieren und allen Regeln, die von den Acharyas und den spirituellen Meistern gegeben werden, folgen. Wenn wir von diesem Vorgang abweichen, fallen wir herunter, obwohl wir sehr fortgeschritten sein mögen. Und das ist ein interessantes Thema. Ich weiß, dass dieses Thema nicht mehr modern ist, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jeder von uns muss herausfinden für sich, was wir tun können in unserem spirituellen Leben als unsere Regeln und Regulierungen, wo wir ein gutes Maß an Shravanam und Kirtanam haben und ein gutes Maß, wo wir vier Dinge intakt haben. An Krishna zu denken. Krishna sagt, es gibt vier Dinge, die man befolgen muss, um ein Devotee sein muss. An Krishna zu denken, ein Service für ihn zu tun, ihn zu verehren und ihm seine Ehrbietung darbringen. Das ist alles. Er spricht nicht von Kleidungsstilen, er spricht nicht von was weiß ich. Er spricht, alle Regeln und Regulierungen sollen uns letztendlich helfen, diese vier Dinge zu erreichen, und wir müssen sehen, was unsere Regulation ist. Ich habe einen Freund, der ein sehr, sehr konsequenter Sannyasi ist, und ich habe einmal, wir haben gepredigt, sind lange zusammengefahren, und dann haben wir um 6 Uhr, um 22 Uhr wurde das Feast ausserviert. Ich wusste ja, warum ich uns servierte, ihn jetzt zu Teller, und er sagte mit einem Schmunzeln: Meine Regulation ist nach 4 Uhr nicht zu Ende. Aber mach dir nichts aus, deine Regulation ist eine andere. Ja, habe ich gesagt, ich esse bis 3 Uhr morgens. Also, wenn der Hunger da ist, nicht? Das ist meine Regulation. Ich weiß, sagte er, weil du bist einer von diesen intensiven Predigern, der sich nicht den normalen Regeln und Regulierungen aus, dessen Regeln und Regulation ist alles, was förderlich ist für Krishna, aber es ist meine Regulation. Und so sind wir mit großer Freude verblieben, weil wir, ja, jeder muss aber darüber nachdenken, was ist seine Regulation? Wo sagen wir Nein zur materiellen Energie, wenn sie hier Mund reinstellen? Sagen wir beim Mund Nein, sagen wir beim Hals Nein, sagen wir bei den Füßen Nein? Wo ist das für uns hinderlich? Das ist ein sehr individueller, spiritueller Pfad, und das Leben von Maharaj Bharata wird uns sehr ermutigen in diesem individuellen spirituellen Pfad, denn er ist durch eine Geschichte hindurchgegangen, die seine Geschichte war, die einmalig ist. Gut, wir werden weiter. Ja. Nun, während wir jetzt das Leben von Maharaj Bharata studieren, so sagt Prabhupada, können wir eine bestimmte Lektion erlernen, die sehr wichtig sein wird für unser Leben. Wir können lernen, wie wir mit unseren materiellen Anhaftungen umgehen können und wie wir ganz gezielt unsere materiellen Anhaftungen aufgeben können, die hinderlich sind auf unserem spirituellen Pfad. Durch das Studium der Handlung Maharaj Bharatas kann man die Kunst erlernen, von aller materiellen Anhaftung vollständig frei zu werden. Wie in späteren Versen erklärt werden wird, musste Maharaj Bharata den Körper eines Rehes annehmen, da er zu mitleidig mit diesem jungen Tier umgegangen war. Man sollte mitleidvoll sein, indem man jemanden von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene erhebt. Ansonsten kann der spirituelle Fortschritt zunichte gemacht werden und man fällt auf die materielle Ebene herunter. Maharaj Bharatas Mitleid für das Reh war der Anfang seines Falles in die materielle Welt. Wir können daraus lernen, dass wir, wenn wir zu viel Aufmerksamkeit der materiellen Energie schenken, zu viel Aufmerksamkeit nicht Gott geweihten, dass wir in den Augenblick anfangen, ihre Werte zu übernehmen. Ich möchte persönlich sagen an dieser Stelle, dass ich manchmal nicht gottgeweihte Bücher lese, um bestimmte Perspektiven zu entwickeln, indem ich das Krishna-Bewusstsein verbreiten kann und die Leute verstehen kann, wie die denken. Mein privates Hobby ist Psychologie und so weiter. Und ich habe mich sehr damit auseinandersetzen müssen, wie ich mit diesem Hobby umgehe. Denn ich habe oft gemerkt in meinem früheren Leben, wenn man zu weit in diese materielle Denkensweise reingeht, denkt man plötzlich auch so. Das ist dieser Druckaspekt. Deswegen ist es nötig für einen Menschen, der nachdenklich durchs spirituelle Leben hindurchgeht, alles zu spiritualisieren. Auch Psychologie, wenn das ein Hobby ist, und auch dieses und jenes, und so langsam frei zu werden von materiellen Anhaftungen, die ihm hinderlich vielleicht werden. So, aufgrund der Anhaftung von die Maharaj Bhaka zuerst wohl unschuldig entwickelte, kam er zu Fall, und es wird berichtet, dass er also ganz und gar aus dem Häuschen kam. Er wurde also richtig heftig angehaftet. Während Maharaj Bhaka den Herrn verehrte oder einer rituellen Zeremonie nachging, erhob er sich immer wieder und schaute nach dem Reh, obwohl er seine Tätigkeit noch nicht zu Ende geführt hatte. So sah er sich nach dem Reh um, und wenn er sehen konnte, dass es sich in einer angenehmen Lage befand, waren sein Verstand und sein Herz äußerst zufrieden. Dann erteilte er dem Reh Segen und sagte: Mein liebes Kind, du solltest in jeder Hinsicht glücklich sein. Meine Mangel, du schaust mit einem ungläubigen Blick, das ist aber auf dem Text des Bhagavatams so. Der segnete das Reh, der konnte bald nicht mehr chanten. Er war immer nur mein liebes Kind, mein liebes Kind. Er sehnte sich nach dem Augenblick, wo die feuchte Schnute in die Stelle zwischen der 7. und 8. Rippe drückte. Nicht? Er war also ganz hin und weg. Das heißt, weil seine Anziehung zu dem Reh so stark war, konnte sich Maharaj Bhaka nicht darauf konzentrieren, den Herrn zu verehren oder seine rituellen Zeremonien auszuführen. Obwohl er die Wildgestalt verehrte, war sein Geist aufgrund seiner übermäßigen Zuneigung ruhelos. Kennt ihr das, wenn man Anhaftung hat im Geist? Man ist so ruhelos. Ach, man kann sich überhaupt nicht konzentrieren, nicht für eine Minute. Ich merke das immer, gestern zum Beispiel habe ich so gerne mich da hingesetzt und die Leute ein bisschen verstrickt in ein spirituelles Gespräch. Nicht? Und ich merkte dann, nach einer gewissen Zeit, wenn man zu spirituell wurde, dann wurde ich so ruhelos, wir müssen weiter. Wir haben ja drin, also Ade, nicht? Und sagen, nein, folgendes, auf dem Wege habe ich noch eine, da sind Steine. Oh, dann waren sie gleich wieder ganz aufmerksam. Das spirituelle Thema wird unangenehm oder unverdaulich für einen Menschen, der zu viele Anhaftungen kultiviert. Wenn uns die Sadhus helfen wollen, von unseren Anhaftungen frei zu werden, dann ist das nicht ihre Gemeinheit und ihr Piesacken und ihre psychologische Engstirnigkeit, sondern die wollen uns helfen, unseren Geist für Krishna zu haben. Also, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Wenn wir hören, wir sollen Loslösung praktizieren, nur in dieser Vorlesung übrigens, wenn uns dann der Mundwinkel runtergeht, oh no, das ist die Gnade der Shastras, dass sie uns arm bedingt sehen, darauf hinweisen, dass wir durch das Anhaften nur in unserem mentalen Gefängnis rotieren. Aber es ist nicht gut für uns. Wir werden niemals zu Krishna kommen. Deswegen ist das Grundprinzip, was Narottam Das Thakur uns erwähnt, dass wir die Anhaftungen, die wir haben, auf Krishna richten. Ein gutes Beispiel hiervon ist der muskulöse Ringer Dhanodar. Dhanodar. Es gibt Dhanodar war sehr verliebt in eine wunderschöne Frau. Er hatte sie auf eine Sänfte niedergesetzt und sie wurde von einer Sänfte getragen und er schaute immer zu ihr und fächelte ihr zu und kam so nach Sri Rangam rein, wo gerade ein großes Festival war. Ramanujacharya sagte zu Dhanodar: Das Warum gehst du nicht zu den Babys? Na, ich muss die Augen sehen. Diese Augen sind die schönsten von der Frau. Was, wenn ich dir schönere Augen zeige? Ja, mal sehen. Komm mal mit mir. Und so führt es Ramanujacharya dann das zu der wunderschönen Bildgestalt von, wie heißt der nochmal? Sri Rangam. Und dort wurde gerade eine Artik dargebracht. Und das Licht der Artik fiel in die Augen und schien aus den Augen des Herrn wieder. Und dieser Blick, nach dem sehnt sich der Devotee. O Krishna, betet der Devotee in Vrindavan, bitte schick mir aus der Seite deine Augen einen Blick drüber. Krishnas Augen sind ruhelos, die zwei Brummbienen, also Hummeln, die immer hin und her eilen. Und der Devotee möchte von einem solchen hin und her eilenden Blick des Herrn erfasst werden im Herzen und so Anziehung zu ihm entwickeln. Und das geschah eben mit dem Ganodar. Ganodar, wie mein Freund heißt so, Ganodar. Und er wurde sehr angezogen und er predigte dann zu seiner schönen Freundin und sie wurden beide Vorteile, also völlige Devoten. Das ist das Prinzip, wie wir mit unseren Anhaftungen umgehen können. Lass es uns richten auf etwas anderes. Das Beste, wo wir Anhaftung darauf richten können, sind die Bodhis Krishnas, die uns zugeneigt sind und die uns lieber Krishna erläutern. Da, wenn wir diese Anhaftung da in Sicherheit bringen können, dann geht es ganz schnell ins Bürgerleben. Wir sollen da nicht sperren und klemmen in unserem Herzen und wie heißt es hier in diesem modernen Stil, das Herzchakra ganz weit öffnen nicht und den Devotees, die Krishna im Herzen haben, anvertrauen und auf diese Art und Weise wird es für uns möglich sein, wenn wir die Zuneigung und Mercy der Devotees erreichen, sehr schnell Fortschritte zu machen. So, aufgrund von Maharaj Anhaftung an diesen Hirsch oder dieses kleine Reh verstarb seine Bhakti fast im Herzen, wurde fast Nil. Die Rama Bhaktas sagen so, wo Rama ist, gibt es kein Karma und wo Karma ist, gibt es kein Rama. Alle gut. Seine Anhaftung ging so heftig auf diese weg, dass seine Anhaftung für Krishna völlig verstarb. Manchmal Prabhupada diskutiert diesen Punkt ein bisschen, nämlich die Frage, wie konnte das geschehen? War das Karma, dass er also, nachdem er der Welt entsagt hatte, das Reh traf? Und dass er deswegen durch sein Karma zu Fall kam. So ist es manchmal, fragen wir uns manchmal, dass ich eine bestimmte Anhaftung entwickelt habe. War das mein Karma? Musste das so sein? Es gibt bestimmte Anhaftungen, die unser Karma sind. Dass wir plötzlich vielleicht, weil wir, also ich bin zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass bestimmte Anhaftungen, die ich im Leben hatte, meine ausgesprochene Anhaftung zu Literatur und Musik, dass das mein Karma war. Ich wurde nämlich in einer Familie geboren, wo es nur das gab für mich. Ich bin groß geworden mit Literatur und Musik. Ich höre immer noch, hier im Himalaya zum Glück nicht. Einmal muss ich euch sagen, nur um zu sagen, aufhört zu denken, ich sei in irgendeiner Weise fortgeschritten. Einmal war ich am Radakund. Nee, ich erzähle euch eine andere Geschichte. Einmal war ich am Gorbadanberg. Und plötzlich hörte ich den Basslauf einer mir bekannten Rock'n'Roll-Gruppe. Den Basslauf. Dieser Basslauf ist der beste Basslauf, den es, wenn man diese Musikgenre testen kann, was nicht jedermanns Sache ist, war ein Jazzrock. Und ich dachte in dem Augenblick, dass hier plötzlich, dass hier diese Gruppe einen Auftrag hatte. Ich war am Fenster und dachte, jetzt ist diese Gruppe da. Das war so laut. Dann fingen die Gitarren an einzusetzen. Dann diese Stimme. Es war gemacht. Dann machte ich die Augen zu und plötzlich war ich umgeben von 351 Korpulenten. Das war so laut. Dann fingen die Gitarren an einzusetzen. Dann diese Stimme. Es war gemacht. Dann machte ich die Augen zu und plötzlich war ich umgeben von 351 korpulierenden Affen. Das war nämlich ein Lied über materielle Sinnbefriedigung. Krishna hat mir meine ganzen Anhaftungen. Genau, das war sehr tragisch. Das muss man musikalisch untermalen. gezeigt in diesem Augenblick. Und ich wusste in diesem Augenblick, Krishna, nach all den Jahren habe ich noch diese Art von Anhaftung. Und du zeigst mir das jetzt auf dieser Pilgerreise. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, wie heftig Anhaftungen sind und wie nur einer uns helfen kann, diese Anhaftung zu lösen, nämlich Krishna. Ich bin weinend zu Boden gegangen und gesagt, Krishna, wenn ich jemals ein Devotee werden soll, dann musst du mir helfen. Denn diese Anhaftungen sind ja so stark, dass man selbst noch auf der entsagten Lebensstufe des Lebens mit diesen Dingen konfrontiert wird und habe dann gebetet und habe gemerkt, dass das eigentlich nur Krishnas Operation ist. Ihr werdet, wenn ihr es zulässt, auf der Pilgerreise ähnliche Erfahrungen machen dürfen. Deswegen geht es hier auch immer ums Loslösen. Wenn ihr nicht zu sehr klemmt und versperrt in eurem Herzen, werdet ihr erleben können, wie ihr mit Anhaftung zu tun habt auf dieser Reise. Und ihr werdet sehen, wie ihr die Freiheit habt, euch zu den Lotusfüßen des Herrn zu werfen und sagen, Krishna, bitte helfe mir du. Bitte helfe du mir. Es mag sein, dass manche Anhaftung karmisch sind, aber wie wir damit umgehen, das ist mein Punkt. Meine Anhaftungen sind total karmisch. Das Beispiel, das ich euch eben gegeben habe. Wie wir dann damit umgehen, das ist die Art und Weise, die einen ernsthaften Devotee von einem unernsthaften Devotee unterscheidet. Jetzt, bin jetzt fast, ich habe jetzt noch einen sehr, sehr nice Punkt. Wenn jetzt ein Devotee, sagen wir mal, den Weg geht, wo er den Anhaftung nachgibt, sollten wir den Devotee nicht verurteilen. Es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass der Devotee hier einfach nicht weiter konnte, dass er das noch nicht transformiert hatte, wie ich an dem Beispiel von Danodasa zeigen wollte. Er hat es noch nicht transformiert. Ihm war das nicht klar, dass es transformieren musste. Und der Devotee gibt dann vielleicht an diesem Punkt, wo die Anhaftung zu ihm kommt, nach und fällt ins materielle Leben hinein. Aber Prabhupada sagt hier etwas sehr Schönes. Hier wird bestätigt, dass ein Gottgeweihter aufgrund der Barmherzigkeit des höchsten Herrn niemals vergeht. Infolge seiner willentlichen Vernachlässigung des hingebungsvollen Dienstes wird ein reiner Gottgeweihter vielleicht für kurze Zeit bestraft. Doch er wird seinen hingebungsvollen Dienst wieder erwecken und nach Hause zu Gott zurückgehen. Das habe ich sehr, sehr oft gemerkt als ein Prediger des Krishna-Bewusstseins. Gerade in einer letzten Begegnung, die ich hatte mit einem Devotee, über den die ganze Welt für die letzten Monate gesprochen hat, den ich besucht habe. Ich war immer sehr dagegen, wie die Devotees ihn verurteilt haben, auch manche von seinen Schülern. Und habe dann einfach ihn gesehen und habe gemerkt, wie plötzlich dieser Reichtum der Bhakti doch da war. Wir hatten das gezeigt von Ahobalam, von Lord Nrsimhadev, und plötzlich hat er angefangen, Verse zu rezitieren, mit feuchten Augen der Ekstase. Das ist immer noch da. Bhakti ist unvergänglich, wenn es einmal im Herzen Platz nimmt. Das ist wie genau Bharat Maharaj ist das Beispiel hierfür. Der kam so ins Ausschlittern, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ich will hier nichts vorwegnehmen. Aber ihr werdet euch, ich kann euch ja einen Text mal vorlesen. Als er zum Beispiel die dunklen Flechten auf dem Mond sah, dachte er, also, ich bin ja schon, seine Anhaftung wurde also größer und größer und eines Tages war das Reh nicht da. Er war verzweifelt. Er lief dem Reh nach. Keine Frage mehr von Sadanan, nichts. Er hastete, vielleicht ist er bis zu diesen, er ist bestimmt bis in diese Wälder reingehastet, wo wir jetzt längst gehen. Wo bist du, mein lieber Kind? Dann ging der Mond auf und er sah dunkle Flecken im Mond. Und er dachte sich, oh mein lieber Mond, du hast das Reh bei dir aufgenommen. Und jetzt sehe ich es als dunkle Fläche auf dem Mond. Und dann streichelte er plötzlich die Pflanzen, die er sah und sagte, Mutter Erde, diese Pflanzen sind Haare, die sich vor Ekstase sträuben, weil mein liebes Reh hier längst gegangen ist. Deswegen ist das jetzt gesträubt worden. Er war also verrückt, sagt das Bhagavata. Es hat ihn total weggerissen. Das Kamel hat sich ins Feld gelegt. Nicht, und so weiter. Schließlich dann verstarb er in ganz ungekämmt, ganz spirituell, vernachlässigt, mit Ehrenblick in dem Wald und er sah im Augenblick des Todes, wie das Reh neben ihm war und ihn anstupste. Er sagte, lieber Freund, du hast mich vergessen in diesem Augenblick, wo ich dich erbeitet habe. Und gab so den Körper auf und wurde dann zu einem Reh. Es ist peinlich, das zu sagen in einem Bhagavatam-Vorlesung, aber so wurde es. Nicht? Und ist jetzt der Text. Wir können hieraus lernen, dass wir in unserer spirituellen Praxis Marani gibt mir an, dass ich doch auf laut stellen muss. Man kann ja aus dem Bauch heraus sprechen. In unserer spirituellen Praxis müssen wir achtsam sein. Das ist, was in diesem Kapitel des Bhagavatam uns mitgeteilt wird. Das ist die Lehre. Das kann uns allen passieren. Diese Lebenssituation von Maharaj Bharata wird unsere eigene sein können. Aber wie sollen wir achtsam sein? Indem wir fanatisch uns Scheuklappen aufsetzen? Die beste Achtsamkeit ist, indem wir alles transformieren. Lust werde ich transformieren. Indem ich die Gemeinschaft mit Devotees begierig aufsuche. Hier werde ich transformieren, sagt Narottamdas Thakur im Prema Bhakti Chandrika. Indem ich begierig höre über Krishna. Zorn werde ich einsetzen, nicht gegen Gott geweiht ist, sondern gegen die nicht Gott geweiht. Prabhupada hat eine andere Definition von Zorn gegeben. Er sagte einmal, dass ein Devotee niemals die Sünde, den Sünder hassen sollte, sondern die Sünde. Das ist ein Jesus Christus Wort. Und so können wir versuchen, all unsere Emotionen, die wir haben, zu transformieren, indem wir sie einfach mit Krishna in Kontakt bringen. Eine andere Lektion, die wir ziehen können, ist, dass es nicht gut ist, zu sehr in materieller Mitleidig zu ergehen. Wir sollten als Devotees die Eigenschaft von Daya oder Mitleid erwecken im Leben. Aber das sollte nicht materiell sein, sondern wir sollten versuchen, Menschen spirituell zu erheben durch unseren Kontakt. Das ist eine wichtige Lektion, die wir daraus lernen können. Eine andere Lektion ist, dass wir, die Prabhupada destilliert, dass wir begierig sind, den heiligen Namen zu kennen und darauf zu achten, dass uns da nichts dazwischen kommt in unserem, auf unserem manchmal stürmischen Lebensweg. Jetzt. Gut, damit sind wir am Ende des heutigen Kapitels. Wir haben das Kapitel 8 durchgelesen oder durchgenommen. Ich möchte ganz kurz zu meinen Vorlesungen etwas sagen. Ich verzichte hier so ein bisschen drauf, sagen wir mal, zu viel Unterhaltendes zu sagen, obwohl ich Beispiele geben möchte. Ich möchte einfach nur das Bhagavatam für sich sprechen lassen. Deswegen zitiere ich so viele Verse und so viele Prabhupada an. Weil ich glaube, dass das Bhagavad Gita da ist. Mir ist klar, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir so eine konzentrierte Zeit haben, wo wir nur diese Schlokas und diese Verse durchstehen. Ja. So, ich habe jetzt, möchte sehen, ob einige Fragen zu diesem Thema sind. Und dann, ich möchte euch bitten, euch auf dieses Thema zu beschränken. Dann werden wir die Frage bekannt geben für heute. Ja, ich hatte, glaube ich, Maharani als erstes gesehen. Den Kindern. Dass man die Kinder. Ja. Über Kinder habe ich nichts gesagt heute. Wie man mit der Anhaftung ans Kind umgehen sollte. Ja. Diese Frage. Ja. Diese Frage ist typisch für die heutige Zeit. Dass die Devotees, wenn wir über Anhaftung sprechen, sofort und Anhaftung aufgeben sprechen, sofort natürlich die Fehler sehen, die geschehen sind. Zum Beispiel bei Kindern ist die, sagen wir mal, ISKCON Stellung zu Kindern ist völlig ohne Pädagogik geschehen. Nicht, und ist völlig unwissend auch über die Tradition geschehen. Wenn wir mal so in die Vaishnava Familien ranschauen, wie die Kinder also großgebracht wird, man hört, aber es braucht ein Dorf, um ein Kind hochzuziehen. Nicht so viel Aufmerksamkeit. Nicht nur von einer. Deswegen haben die Leute damals, das war eines der Gründe, habe ich mir sagen lassen, warum man in Joint Families gelebt hat, damit die Kinder eben nicht nur die Mütter hatten und den Vater und so weiter, sie alles kriegten. Die Kultur, wenn wir sie, und deswegen können wir viel von der indischen Kultur nehmen, ist eine unglaubliche herzliche Kultur. Gerade Kindern gegenüber. Du siehst vielleicht, wie die Inder deinem kleinen Bubi gegenüber reagieren. Also das ist ja rührend. Da ist immer einer, jetzt ist zum Beispiel auch einer da am Spielen mit denen. Nicht? Das liegt denen im Blut. Wir haben einfach gehört, keine Anhaftung entwickeln, was ein ganz wichtiger Prinzip ist für Bhakti. Du wirst nicht Bhakti ohne Loslassen entwickeln können. Das weißt du auch. Du hast ja auch von vielen Dingen losgelassen. Aber wir haben nicht das Gleichgewicht gehört über die Kultur, die auch da sein muss, in der das Ganze gedeihen kann, die Bhakti. Das ist ein Problem in unserer Bewegung. Das haben alle Bewegungen, die einfach nur Philosophie haben und noch nicht die Kultur und noch nicht das Vanashrama und dieses Ganze, was zur menschlichen Gedeihung nötig ist. Wo ich aber persönlich sehr viel Angst habe, Maharani, ist, dass dadurch, dass ein philosophisches Prinzip, was alle, ja, was nicht in diesem, was ich da schon gehört habe. Deswegen ist es ganz wichtig für jemanden, der Krishna-Bewusstsein studieren will, dass er wirklich ein umfassendes Verständnis hat, mit allen Details. Prabhupada hat sich sehr aufgeregt über seine Devotees. Es gab einmal einen Fall, wo ein Mann seine Frau verprügelt hat, und dann kam das war so hart, dass der Nachbar das Fernsehen geholt hat, und der hat ein Fernsehinterview gegeben und wurde dann gefragt, warum haben Sie Ihre Frau verprügelt? Er hat gesagt, Prabhupada hat gesagt, Frauen sind weniger intelligent, und die Frau hatte gerade das und das getan, und war ein typischer Ehestreit, und dann wurde Prabhupada da reingezogen und die ganze Tradition, ne? Prabhupada, ich weiß nicht, ob er davon gehört hat, aber er hat manchmal von diesen Sachen gehört, die wir ihm als seine lieben Schüler serviert haben. Und er hat geweint manchmal, dass wir das nicht verstehen können, das Krishna-Bewusstsein. Er hat wirklich geweint. Prabhupada hat geweint zum späteren Teil seines Lebens. Also nachts über oft geweint, weil die Westler haben das nicht. Er hat einmal einen Brief geschrieben, es braucht literweise Blut, um diesen Westlern das verständlich zu machen. Nicht, weil der Punkt ist, wir nehmen immer etwas isoliert. Das ist das ganze westliche Denken. Wir können nicht integriert denken. So gehen wir mit Mathematik, so gehen wir mit Logik, so gehen wir mit Medizin um. Klack, der Werkstoff, den nehmen wir raus und tun es chemisch in eine Salbe reintun. Ich habe beim Arzt so eine Salbe genommen und es wurde sofort schlimmer. Da hat mir Schichtigara gesagt, nein, ganzheitlich, die Wiesen- und Kräutersalbe müssen wir nehmen. Und dann haben wir die raufgenommen und es ging sofort weg. Das ist unser westliches Paradigma, sowas zu Jesus. Dann hören wir über Loslösung und dann machen wir damit ein Schwert und hauen um uns herum und alles wird blutig. Nicht? Schwert der Loslösung ist wichtig, aber du musst wissen, wie du es und wann du es benutzen kannst. Zum Kinder. Mit dem Kind, wie gehst du damit um, dass das Kind so viel Zeit für dich von dir nimmt? Ja, die Mama muss angehaftet sein als das Kind. Aber wenn Sanyasi zu viel Anziehung nicht ist, jeder, das hatte ich ja gesagt, jeder auf seiner Ebene. Wenn die Mama nicht und der Vati nicht das Kind liebt. Kinder brauchen mehr Liebe als Nahrung fast. Also, wenn man das mal prozentual dosiert. Ich finde es sehr natürlich, dass diese Frage kommt, aber auch sehr schade, dass diese Frage kommen muss, weil es ist eigentlich ganz normal. Also, es müsste eigentlich klar sein. Aber wir haben nicht den Spirit von der Vaishnava-Kultur so geerbt und deswegen haben wir Fehler gemacht. Prabhupada hat einmal ein Beispiel gegeben über diesen Punkt und ich finde es nice, dass dieser Punkt so intensiv und so bewegt rauskommt, wo eine Mami richtig bewegt ist. Und sag doch mal praktisch, sei doch nicht so unlogisch, weil sie so aufgebracht ist durch meine Vorlesung und ich aufgebracht bin. Warum verstehst du das denn nicht? Das ist eine gute Situation. Wir müssen es lernen, nicht Dinge isoliert zu sehen, sondern das Gesamtverständnis zu verstehen. Und Prabhupada hat ein Beispiel, was er einmal mit großer Aufgebrachtheit, also weil seine Schüler wieder so viel Fehler gemacht haben, war von dem Tierarzt, der einst sah, wie ein Kamel eine Melone geschluckt hatte und er erstickte. Und der wurde also gerufen und wusste, er hatte noch vielleicht 25 Sekunden, das Kamel zu retten. Also nahm er seinen Stock und hieb ganz kräftig auf den Kehlkopf ein, in dem die Melone stecken geblieben war, um sie zu zertrümmern. Sein Lehrling sah das. Er sah, wie das Kamel plötzlich frei wurde von diesen Atembeschwerden und frisch lebte und dachte, ich hab die absolute Behandlungsmethode. Brachte seine Praxis auf und nahm Stock und bei jeder Art des Unwohlseins, Eiter, Gelenkbrüche, Geburten, haute er also mit dem Stock auf das arme Tier drauf ein, was da gerade eine Beschwerde hatte, und tötete so viel, dass das dem Tierarzt bekannt wurde. Und er also da hing und sagte, was machst du, was höre ich? Du tötest Tiere im Namen dieser edlen Veterinärpraxis? Wieso? Na, ich habe bitte, kopier dich nur. Du hast, wie du ein Tier vom Tode bewahrt hast. Und dann sagte der Tierarzt, das war ein spezifischer Fall. Dass diese Melone musste zertrümmert worden, dass das die Kehle runterging. So, um Krishna-Bewusstsein richtig anzuwenden, muss man unbedingt den Spirit verstehen vom Krishna-Bewusstsein. Das heißt, man muss Bhakti im Herzen entwickeln, Hingabe zu Krishna. Diese Bhakti wird uns lernen, wie wir mit der Philosophie umgehen sollen und nichts falsch verstehen. Das ist eine Riesengefahr bei uns. Ein sehr bekannter Ideologe im Krishna-Bewusstsein hat mal gesagt, den westlichen Devotees muss man vielleicht mehr Anhaftung beibringen erstmal. Weil im Namen der Loslösung machen die einfach, werden die hartherzig und unmenschlich und so weiter. Ich weiß, dass der moderne Mensch da Freude strahlt heutzutage. Aber wir nehmen hier gerade das Thema Anhaftung aufgeben dran. Sehr wichtig. Eine Geschichte. Wisst ihr, wie man Affen fängt?
Ja.
Ja. So sind wir auch gefangen worden, ins materielle Leben. Und so werden wir immer wieder gefangen werden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, wo, und da kommen wir zur Frage, weil ich habe jetzt so lange schon geredet, dass ich zur Frage, gibst du mir bitte die Frage? Diese Frage haben wir in dunkelrot, weil sie sehr hart ist. Sie hängt mit dem Weg des Abschieds zusammen. Also nicht alle brauchen sie zu nehmen. Ich habe sie extra in eine heavy Farbe reingetan. Die anderen sind angenehme Fragen. Die sind so gelb, orange, aber nicht Safran. So. Diese Frage heute heißt: Was für Hindernisse auf meinem Weg sehe ich? Welche davon sind Anhaftungen, die hinderlich für mich sind? Und wir haben es in Punkt A eingeteilt, zum Mitteilen, das was wir sagen möchten, vielleicht anderen, und B, nicht zum Mitteilen, wo wir die privat für sind. Ich habe zum Beispiel eine Anhaftung, die hinderlich ist, die ich nicht so gerne mitteile, weil es missverständlich sein würde. Nicht? Es geht aber um Anhaftung, die Hindernisse sind, die ich als Hindernisse sehe, nicht ein anderer. Ich möchte hiermit die Frage zurückgehen. Ihr könnt ihn von Antonietta holen, wenn ihr wollt, darüber nachdenken und so weiter. Es geht um Dinge, die hinderlich auf meinem Wege sind. Und was ist davon vielleicht eine Anhaftung, die mich aufhält? Gut, ich fand es sehr, sehr nice, Bharani, dass du diese Frage gestellt hast, weil es eine wichtige, ganz wichtige Frage ist, die uns alle bewegt. Wie gehen wir praktisch damit um? Und die Antwort ist, das ist ganz individuell. Nicht? Aber wirklich, bitte sei weiterhin so zuneigungsvoll zu den Details. Das ist vor allen Dingen, das ist auch ganz klar, das ist ja ganz der Natur, warum soll man den unterbrechen? Gut. Dann möchte ich hier enden. Gleich werden bestimmt noch Ansagen gemacht werden, wie es weitergeht. Shila Prabhupada ki jai, Shri Gaudiya ki jai, Gopremanandi Anandi.